Die Presse.
Ich hoffe, dass Brauner etwas zur Ruhe kommt, wobei man sagen muss, Brauner wird immer damit konnotiert sein, Geburtsort Hitlers gewesen zu sein. Aber es gibt viel mehr darüber hinaus.
Es sind rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am Mittwoch in ihre neue Arbeitsstätte der Polizeiinspektion in Braunau eingezogen sind. Nur ist das nicht irgendeine Inspektion. Was auch erklärt, warum ganze drei Innenminister, zwei ehemalige und der aktuelle, zu Gast waren für die Eröffnung. Es geht um Adolf Hitlers Geburtshaus, das nun nach 15 Jahren Diskussion umgestaltet wurde. Lässt sich so wohl der Tourismus von Nazi-Sympathisanten an den Ort unterbinden? Meine Kollegin aus der Chronik, Theresa Wirth, war vor Ort und hat für uns die Stimmung eingefangen. Ich bin Sissi Rabel, ebenfalls Redakteurin in der Chronik, und Sie hören die Presse, was wichtig ist.
Wer langfristig Vermögen aufbauen möchte, beschäftigt sich mit Rendite, Risikostreuung und der passenden Anlagestrategie. Ein wichtiger Faktor bleibt dabei jedoch häufig unbeachtet: die Kapitalertragssteuer, der stille Gegner jeder Geldanlage. Mit 27,5% schmälert sie die Rendite spürbar. Dabei bietet der Staat für die private Altersvorsorge einen Weg, sich die Käste zu sparen. Genau diesen Steuervorteil macht der Wiener Asset Manager Fruits nun als erste Vermögensverwaltung in Österreich direkt digital und ohne Abschlusskosten zugänglich. Mit Fruits Vorsorge ohne Käst können Anlegerinnen und Anleger langfristig steueroptimiert Vermögen aufbauen. Aktiv von Fruits verwaltet mit kostengünstigen ETFs, digital zugänglich über die Fruits App. Interessant für alle, die langfristig vorsorgen möchten und dabei ihre Steuerlast optimieren wollen. Bitte beachte dabei, Anlagen bergen Risiken. Alle weiteren steuerlichen Hinweise und Infos und wie du mit der kästfreien Geldanlage starten kannst, findest du auf www.fruits.io.
So, ich freue mich, weil heute darf ich wieder meine Kollegin aus der Chronik bei mir im Studio begrüßen. Hallo Theresa.
Hallo Sissi.
Du warst gestern im Außeneinsatz und warst für uns in Oberösterreich unterwegs.
Genau.
Magst du uns ein bisschen erzählen, was hat dich nach Braunau getrieben und was ist da so passiert?
Ja, in Braunau wurde gestern eine neue Polizeistation eröffnet. Das ist ja jetzt grundsätzlich nicht so spektakulär. Allerdings war der Ort dann doch sehr besonders, weil die neue Polizeistation ist in dem Haus, in dem Adolf Hitler geboren wurde, in Braunau. Und das war dann noch ein besonderer Anlass. Und es waren auch ganz viele Medien dort, auch aus allen verschiedensten Ländern.
Und ist das in irgendeiner Art, diese Eröffnung begangen worden oder wer war da vor Ort?
Ja, das war ein richtiger Festakt eigentlich. Also es waren total viele Leute. Die Polizeikapelle hat gespielt. Es war ein Spalier von wirklich mindestens 50 Polizisten, die da aufgereiht waren und die Ehrengäste begrüßt haben. Und das waren gleich drei Innenminister, also der aktuelle Gerhard Kahner und noch zwei ehemalige, zu denen kommen wir vielleicht noch. Und der Bürgermeister natürlich, der Landeshauptmann von Oberösterreich, Stelzer, war auch da.
Und ansonsten war da viel Publikum oder gab es dann Reden oder wie lange hat das alles gedauert?
Genau, es gab Reden, es wurde auch moderiert von einem Journalisten und Historiker, hat ungefähr alles eine Stunde gedauert. Von den Gästen her waren es eigentlich hauptsächlich Journalisten, hätte ich jetzt mal gesagt, und Mitarbeiter des Innenministeriums, aber durchaus auch ein paar Zaungäste, also Braunauer, hatte ich das Gefühl, waren doch auch ein paar da.
Jetzt wird ja schon lange darüber diskutiert, was mit diesem Haus passieren soll. Vielleicht zum einen, was war denn dein Eindruck von der Stimmung von den örtlichen Menschen? Also die Braunauer, du hast dich, glaube ich, umgehört. Finden die das gut, dass das jetzt gemacht wurde?
Mhm. Ja, es war lustig. Ich bin nämlich dann, nachdem das vorbei war, einmal ums Eck gegangen, wo dann die Altstadt ist. Und da war es eigentlich auch recht belebt. Die Leute sind gerade vom Markt gekommen und so weiter. Und man hat das Gefühl gehabt, okay, das interessiert jetzt eigentlich gar niemanden, dass da jetzt die neue Polizeistation ist. Wie ich dann mit ein paar Leuten geredet habe, war es dann doch auch anders. Also man hat das schon schon auch mitgekriegt und vor allem die ganzen Diskussionen, die jahrelangen. Und es waren auch kritische Stimmen dabei. Also es haben einige gesagt, ja, sie hätten sich eher was gewünscht, was thematisch halt besser passt. Zum Beispiel ein Gedenkort, ein Haus der Verantwortung war auch mal im Gespräch. Also dass da Jugendliche sich treffen können und dann über bestimmte Themen, Demokratie und so weiter lernen. Also das ist schon nicht nur wohlwollend aufgenommen worden, dass da jetzt die Polizei drin ist. Wobei ich auch mit einer Jüngeren, einer Mittelschullehrerin gesprochen hat, die gemeint hat, ja, sie haben das auch quasi in ihrem Freundeskreis und in Kollegenschaft sehr heftig diskutiert, auch damals, wie klar wurde, okay, jetzt kommt da die Polizei rein. Aber sie hat gemeint, ja, mittlerweile hat sich das gelegt. Also man hat sich dann auch, denke ich, ein bisschen damit abgefunden, dass das jetzt so ist.
Vielleicht rollen wir mal die Geschichte aus. Also warum ist denn das überhaupt, also wann hat diese Diskussion um den Nutzen dieses Hauses begonnen? Also wie lang war dieser Prozess? Und warum ist es überhaupt so wichtig, was mit diesem Haus passiert?
Also der begonnen hat das eigentlich vor 15 Jahren, also 2011, weil da die letzten Mieter ausgezogen sind. Und das war ein Verein, die Lebenshilfe, also ein Verein für Menschen mit Behinderungen. Und die mussten ausziehen, weil das Haus nicht barrierefrei war. Und das war ein bisschen eine Streitigkeit mit der Vermieterin, also der Eigentümerin des Hauses. Die wollte es nicht umbauen lassen. Und so ist es dann dazu gekommen, dass die ausgezogen sind. Und dann ging es erst so richtig los. Also was passiert jetzt damit? Was kommt rein? Es wurden wirklich wahnsinnig viele Ideen da hyperventiliert und auch... Also der ehemalige Innenminister Sobotka hat zum Beispiel vorgeschlagen, man soll es ganz niederreißen, was dann auch wieder für Diskussionen gesorgt hat. Also so ist das da hingegangen. Und ja, warum das so wichtig ist, natürlich ist es ein Ort, der bekannt ist. Also wir wissen davon, die Braunauer wissen davon, aber eben auch Neonazis wissen davon. Und es hat in der Vergangenheit doch immer wieder auch quasi Touristen unter Anführungszeichen gegeben, die das Haus besucht haben oder dann Schmierereien gegeben oder bei Hitlers Geburtstag am 20. April sich dort getroffen haben.
Also, und was haben die dann dort gemacht? Oder ging es dann darum, dass man sich da Souvenirs mitnimmt? Oder?
Das Souvenirs weiß ich jetzt nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, es ging auch banalerweise um Fotos machen, schaut sich war beim Haus, wo Hitler geboren wurde und wie toll oder so.
Also eine Art Pilgerstätte.
Genau, so. Also jetzt keine große natürlich, weil das auch jetzt nicht unbedingt erwünscht war, aber es hat doch immer wieder so Vorfälle gegeben.
Und wie ist es dann zu dieser Entscheidung gekommen, dass es eine Polizei wird?
Ja, im Endeffekt wurden gleich mehrere Expertenkommissionen beauftragt, also hintereinander sich damit auseinanderzusetzen, was man da jetzt tun soll. Und in diesem ganzen Prozess wurden dann zwei Nutzungen wurden vorgeschlagen. Also entweder eine sozial-karitative Nutzung, also wie zum Beispiel dieser Verein, die Lebenshilfe, oder eine behördlich-administrative Nutzung. Und es ist auch quasi daraus gekommen, dass es eigentlich am besten wäre, wenn die Republik dieses Haus inne hat, dass es ihr gehört, weil dann kann man es auch beeinflussen. Und da wurde dann tatsächlich auch ein eigenes Gesetz gemacht dafür, dass dieses Haus enteignet, dass man es enteignen kann. Das heißt, die Besitzerin, die musste das Haus dann auch hergeben.
Aber hat dafür was bekommen.
Da wurde dann wieder gestritten, auch vor Gericht. Und im Endeffekt hat sie 800.000 Euro ungefähr dafür bekommen. Und nachdem die Kommissionen getagt haben, hat dann irgendwann einmal ein Innenminister, und es war damals Peschhorn, der in der Expertenregierung 2019, hat dann quasi ein Machtwort gesprochen, um diese Diskussion auch ein bisschen zu beenden, und hat gesagt, okay, es kommt die Polizei rein. Also eine behördlich-administrative Nutzung.
Und was war da direkt darauf dann die Reaktion?
Ja, ich glaube schon auch durchwachsen. Also nämlich gerade der Gedanke, dass ja die Polizei während der Nazi-Zeit auch ja Handlanger waren vom Nationalsozialismus, da viele auch mitgespielt haben das dann auch, also das war auch der Grund, warum das viele einfach negativ gesehen haben. Mir hat auch ein Braunauer Zeithistoriker erzählt, der sich viel damit beschäftigt hat, dass dass sie auch ein bisschen sich vor den Kopf gestoßen gefühlt haben, weil sie eigentlich nicht gefragt wurden. Also es wurde dann einfach beschlossen, Polizei, so ist es. Das hat jetzt auch für Unmut gesorgt. Aber mittlerweile, glaube ich, sehen auch manche den Vorteil darin, weil es ist ja natürlich so, dass wenn die Polizei dort ist, können auch bestimmte Wiederbetätigungstaten nicht so leicht passieren, weil es ist jetzt auch alles wiederüberwacht, der Eingang. Also sowas wird man dann auch eher Herr.
Magst du uns mal kurz erzählen, wie schaut es denn da drin aus in diesem Haus? Was sieht man da?
Ja, das Haus selber, ich war da noch drin, eine kurze Führung gemacht. Es ist sehr hell und neutral gehalten, also Steinboden, weiße Wände, viel Holz aber auch. Also es ist schon eine der freundlicheren Polizeistationen, die ich von innen gesehen habe. Eher modern.
Also keine Kerker?
Keine Kerker habe ich nicht gesehen. Ich glaube, Zellen gibt es auch irgendwo. Aber es erinnert halt gar nichts daran, was das einmal früher war. Also es ist eine ältere Stiege, so eine Steinstiege ist erhalten und dann gibt es so Ausgrabungen in einer kleinen Schautafel, die sind aber noch viel früher als zu Hitlers Lebzeiten, glaube ich, schon. Also stammen die und daran, wer da mal drin gewohnt hat, das sieht man nicht. Und das weiß man, kann man nur darauf schließen, weil davor ein Mahnstein steht, also ein Gedenkstein, wo eben draufsteht für Frieden, Freiheit und Demokratie, nie wieder Faschismus. Also so, das ist so quasi das einzige Zeichen, wo man noch erkennt, aha, das ist ein besonderes, unter Anführungszeichen, Haus.
Mhm. Gibt es da eine Begründung für diese Entscheidung, dass man das so ganz unsichtbar macht, weil es ja doch in der Gedenkkultur eher selten
ist? Ja, gibt es schon. Das wurde auch kritisiert, dass da zum Beispiel jetzt keine Tafel oder irgendwas drin hängt. Aber die Idee war, dass man diesen Mythos, der um dieses Geburtshaus irgendwie auch entstanden ist, also den wollte man brechen. Also das kennt man auch aus anderen Ländern, von anderen Diktatoren und so weiter, dass da wirklich halt auch diese Geburtshäuser zu Pilgerstätten geworden sind. Und das wollte man eben auf keinen Fall. Und um dem entgegenzuwirken und diesen Mythos nicht zu verlängern, hat man eben sich auch dagegen entschieden, dass das ein Gedenkort wird tatsächlich. Oder ein Museum zum Beispiel.
Nur zum Verständnis für uns, wie lang oder wie viel Zeit hat Adolf Hitler wirklich verbracht in diesem Haus?
Ja, das wurde gestern lustigerweise auch mehrmals betont, dass das ja eigentlich nur ganz kurz war. Also er ist da dort geboren und hat dann noch 3 Monate seines Lebens ungefähr dort verbracht. Und dann ist die Familie umgezogen innerhalb von Braunau und dann ein paar Jahre später auch wieder woanders, also in einen anderen Ort gezogen. Also er war nicht lange dort.
Kann man über den Umbau irgendwas erzählen? Also wie viel hat das Ganze gekostet?
Ja, ist auch ein Grund, der genannt wurde von Braunauern, dass sie es nicht so toll finden, weil es war relativ teuer. Also 20 Millionen Euro hat das ungefähr gekostet. Also diese Zahl wird kolportiert. Auf die Frage hin, warum das so teuer war, hat ein Beamter des Innenministeriums gesagt, das ist unter sehr großen Sicherheitsvorkehrungen vonstatten gegangen, weil sie eben vermeiden wollten, dass da irgendwie Devotionalien, also Stücke von diesem Haus mitgenommen werden.
Jetzt sind wir wieder bei den Souvenirs.
Ja, genau. Und die haben das wirklich, also haben das auch ganz heimlich dann an einem bestimmten Ort zerkleinert und dann vergraben oder was auch immer damit gemacht. Also man weiß nicht, wo das ist.
Und glaubst du, dass oder war dein Gefühl, dass dieses Ziel erreicht wurde oder werden kann damit, dass vielleicht dadurch weniger Nazi-Sympathisanten da jetzt vielleicht vor Ort vorbeischauen?
Ja, ehrlich gesagt, ich habe meine Zweifel. Also, dass jetzt irgendwelche Straftaten begangen werden, das wird wahrscheinlich weniger. Aber ehrlich gesagt, ich glaube trotzdem, dass sich Leute noch anschauen werden. Weil man darf ja, also es ist ja mitten in der Altstadt, man kann einfach vorbeigehen, man kann Fotos machen. Also es hat sich die Farbe verändert. Es war ja einmal so gelb und jetzt ist es einfach also weiß getüncht, so wie es ursprünglich ausgeschaut hat, haben sie gemeint. Aber sonst, ja, es ist genau dasselbe Haus wie davor, ein bisschen modernisiert halt. Und tatsächlich hat erst vor ein paar Tagen wieder sowas stattgefunden, allerdings halt online. Aber der Spiegel hat davon berichtet, dass sie bei einer Recherche zu dem Haus draufgekommen sind, dass auf Google Maps die Straßennummer, eigentlich ist es Nummer 15, der Salzburger Vorstadt heißt die Straße, wurde auf 88 geändert.
Ja. Also eine nationalsozialistische Insigne quasi.
Genau, ein Code, ein bekannter. Und das zeigt schon, dass das auch weiterhin, glaube ich, für bestimmte Kreise vielleicht ein Anziehungspunkt ist.
Alles klar. Dann danke dir für deine Eindrücke von vor Ort und hoffentlich bis bald im Studio.
Dankeschön.
So, mehr zum Thema lesen Sie wie immer auf diepresse.com. Für heute sage ich auf Wiedersehen und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.